die Bibel ist kein gewaltfreies Buch. Und mit einigen Texten meinte man, noch mehr Gewalt in die Welt bringen zu müssen. Wie soll man mit diesen Texten umgehen? Wir nehmen uns für diese und die nächste Achtung Bibelsendung zwei besonders brutale Stories vor. Die kriegerische Eroberung des verheißenen Landes und die Zerstückelung einer vergewaltigten Frau. So am kommenden Freitag. Im besten Fall lernen wir etwas für heute, für die gewalterfüllte Gegenwart, vom Ukraine-Krieg bis zu Femiziden, Frauenmorden. In den sogenannten Landnahmeerzählungen liest man, dass das biblische Israel alle dort ansässigen Völker vernichtet, wie Gott es angeordnet hatte. Wäre das historisch und wäre es ein Auftrag für vergleichbare Situationen, so wäre es die Begründung einer verbrecherischen Religion. Das sagt der Bibelwissenschaftler Dominik Markel. Ob er sich manchmal wünscht, solche Texte stünden erst gar nicht in der Bibel?
Spontan würde ich vielleicht sagen, ja, es wäre mir lieber, da würden wir uns vielleicht leichter tun heute. Andererseits, nach ein bisschen Nachdenken, würde ich dann doch sagen, der Punkt der Bibel ist, dass wir uns nicht aussuchen, was drinnen steht. Das sind alte, heilige, kanonische Texte, die uns sozusagen aufgegeben sind auf den Weg und uns herausfordern, uns mit ihnen auseinanderzusetzen, auch dort, wo wir uns nicht leicht tun mit ihnen, auch dort, wo sie uns vielleicht aufregen. Und vielleicht sind dort auch besonders wichtige Punkte, wo wir uns aufregen, nämlich die Gewaltthematik. Natürlich ist sehr belastet, ist aber auch deshalb sehr belastet, weil wir selbst in einer sehr gewaltsamen Welt leben. Das 20. Jahrhundert war wahrscheinlich das gewaltsamste Jahrhundert in der Geschichte der Menschheit und die Gewalt geht weiter. Deshalb ist es so ein belastetes und schwieriges Thema. Und deshalb ist es vielleicht auch gut, dass schwierige Texte in der Bibel uns herausfordern, uns mit dieser schwierigen Frage zu beschäftigen.
Dominik Markel ist Tiroler. Er lehrte zuletzt am Päpstlichen Bibelinstitut in Rom und an der Georgetown University in Washington, D.C. Demnächst ist er Professor für Altes Testament an der Universität in Innsbruck.
So sollt ihr gegen sie vorgehen. Ihr sollt ihre Altäre niederreißen, ihre Steinmale zerschlagen, ihre Kultpfähle umhauen und ihre Götterbilder im Feuer verbrennen. Denn du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist.
Aus dem Buch Deuteronomium, Kapitel 7, die Verse 5 bis 6. Zur sogenannten Landnahme, also der Inbesitznahme des verheißenen Landes durch das Gottesvolk, gehört auch der Auftrag, die Heiligtümer der dortigen Völker zu zerstören, als würde es nicht genügen, die Menschen auszulöschen. Dominik Markel sagt:
Das ist ein besonders heikles Thema natürlich, weil Heiligtümer zum wertvollsten, zu den innersten Werten des menschlichen Lebens zählen, dort wo die Identität von Menschen auch damit verbunden ist. Und von daher ist es auch eine besondere Art von Gewalt, Heiligtümer zu zerstören. Es war Teil der Strategie, auch der Kriegsführung in der Antike, wahrscheinlich bei allen Völkern, zum Teil Heiligtümer bewusst zu zerstören, um sozusagen die totale Vernichtung auch der Identität des Feindes zu vollziehen, sozusagen auch den Tod der Götter heraufzubeschwören oder zu inszenieren. Wir kennen Beispiele von den Babyloniern, wo etwa Babel zerstört wurde, indem der Euphrat so umgeleitet wurde, dass die Stadt überschwemmt wurde und sogar der Tempel sozusagen dadurch zerstört wurde. Also große symbolische Zerstörungen.
Und es ist bis heute so. 2015 zerstörten IS-Kämpfer den Baalstempel in Palmyra in Syrien. Putins Raketen zerstörten 2022 in der Ukraine eine Gedenkstätte für 100.000 in der NS-Zeit ermordete Juden. Und der ukrainische Präsident warnt zumindest davor, dass russische Streitkräfte die Sophienkathedrale in Kiew zerstören könnten. Heiligtümer vernichten und damit das Wertvollste eines Volkes treffen.
Das ist natürlich ein sehr problematisches Motiv, eines, das in der Geschichte der Menschheit und leider auch in der Geschichte der Religionen dann sehr gewaltsam sich immer wieder realisiert hat. Also wir assoziieren diese Art von Gewalt wahrscheinlich am leichtesten mit dem Islam, der im Namen des einzigen Gottes in der frühen Geschichte schon stark intensive Eroberungen sozusagen vollzogen hat. Allerdings müssen wir, glaube ich, als Christen auch sehr bewusst auf die oft sehr problematische Verquickung von Kolonial- und Missionsgeschichte schauen, wo auch Christen auf mehreren Kontinenten sehr gewaltsam vorgegangen sind, um ihre kolonialen Interessen, aber auch ihre, sagen wir mal, religiöse Macht auszubreiten. Oft sicher mit guten Intentionen, aber mit gewaltsamen Mitteln, die wir heute absolut ablehnen würden. Also das Motiv ist sicherlich überaus problematisch.
So der Bibelwissenschaftler Dominik Markel. Es geht im Folgenden nicht darum, die Bibeltexte schön zu reden. Sie bleiben problematisch. Doch es lohnt sich, genauer hinzusehen auf den Text und die damalige Zeit. Das biblische Israel war unbedeutend gegenüber dem assyrischen und babylonischen Großreich. Und es hatte selbst die Zerstörung seines Tempels in Jerusalem erlebt. Aus dieser Erfahrung heraus schreiben die biblischen Schriftsteller über die Brutalität des Krieges. Und sie rekonstruieren damals die Vorgeschichte Israels. Oder sollte man besser sagen, sie erfinden diese Geschichte?
Uns hilft in dem Fall die historische Forschung, weil sie gezeigt hat, dass die Texte so historisch nicht eine Realität wiedergeben, die tatsächlich stattgefunden hat, sondern eher eine fiktionale, eine vorgestellte Welt. Ein ganz berühmtes Beispiel ist die Forschungsgeschichte zur Stadt Jericho, die ja bekanntlich zu den ältesten Städten der Welt zählt und wo die berühmte Erzählung im Buch Josua uns sagt, dass Israel, die Israeliten die Stadt zerstört hätten aufgrund des göttlichen Befehls und unter der Führung von Josua. Allerdings, wie Archäologen in der frühen Zeit der sogenannten biblischen Archäologie versucht haben, die Zerstörungsschicht zu finden, sozusagen, die da stattgefunden haben soll, hat sich gezeigt, dass die Stadt zu dieser Zeit gar nicht wirklich bewohnt war, sondern eigentlich schon zerstört war. Und Ähnliches hat sich an anderen Städten wie Ai, die nächste Stadt sozusagen, von der das Buch Josua erzählt, gezeigt, dass haben wir forschungsgeschichtlich Schritt für Schritt erkannt, dass die Texte hier Geschichten erzählen, die gar nicht stattgefunden haben. Und da hat sich die Forschung, haben sich die Bibelwissenschaftler Schritt für Schritt gefragt, ja, wie kommt es dazu, dass hier solche Triumphgeschichten erzählt werden, die offensichtlich historisch gar nicht stattgefunden haben. Und im Laufe der Zeit haben wir besser verstanden, dass diese Texte eigentlich aus einer viel späteren Zeit stammen, eigentlich und höchstwahrscheinlich aus der Zeit dieser Redaktion der gesamten Geschichte Israels, sozusagen von den Anfängen bis zur Zerstörung Jerusalems 587 vor Christus durch die Babylonier. Das ist sozusagen das dramatische Ende der großen Geschichte, das dann in den Königebüchern 2 Könige 25 erzählt wird. Und auf dem Hintergrund sozusagen der totalen Zerstörung wird eigentlich die Geschichte Israels rekonstruiert. Und das Buch Josua erzählt sozusagen eine vorgestellte Triumphgeschichte am Anfang der Geschichte der Israels, die so gar nicht stattgefunden hat.
Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land geführt hat, in das du jetzt hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, wenn er dir viele Völker aus dem Weg räumt, Hethiter, Girgashiter und Amoriter, Kanaaniter und Perisiter, Hiviter und Jebusiter, 7 Völker, die zahlreicher und mächtiger sind als du. Wenn der Herr, dein Gott, sie dir ausliefert und du sie schlägst, dann sollst du an ihnen den Bann vollziehen.
Aus dem Buch Deuteronomium, Kapitel 7, die Verse 1 bis 2. Was hier angekündigt ist, geschieht dann auch, erzählt zumindest das Buch Josua. Warum braucht man solche Triumphgeschichten? Eine psychologische Erklärung hilft weiter.
Hier in der Stadt Wien ist es auch besonders wichtig, auf Sigmund Freud zu verweisen, der bahnbrechende Erkenntnisse zur Bedeutung von traumatischen Erfahrungen für uns erforscht hat und entdeckt hat. Es ist sozusagen das kollektive und das kulturelle Trauma, das die Zerstörung Jerusalems und das babylonische Exil hervorgerufen haben, die vermutlich der Hintergrund sind, warum solche Triumphgeschichten und zum Teil auch mit furchtbaren Gewaltfantasien verbunden entstehen haben lassen. In Wirklichkeit waren Judäer die Leidtragenden imperialer Gewalt. Die Assyrer haben schon 27 vor das Nordreich Israel eingenommen, teilweise zerstört, große Teile der Bevölkerung deportiert nach Assyrien. Es war eine praktisch völlige Zerstörung der politischen Identität des Nordreiches und dann die Babylonier 587 vor Christus, Zerstörung der Stadt Jerusalem, des Tempels, Identität des Königtums. Der König wurde exiliert mit seiner Familie und der Elite nach Babylonien, große Teile der Bevölkerung ebenso. Also eine absolute Zerstörung, ein kollektives Trauma, ein kulturelles Trauma, wie Soziologen das heute nennen, das auf dem Hintergrund einer Rekonstruktion und zum Teil auch fantasievollen Konstruktion der eigenen Geschichte steht, wo es darum geht, die eigene Identität wieder aufzubauen und zu behaupten, zumindest einmal waren auch wir glorreiche Sieger. Das ist natürlich auch problematisch, aber psychologisch gewissermaßen verständlich.
Sagt der Bibelwissenschaftler Dominik Markl. Auch die sieben Völker in Kanaan, die vernichtet werden, hat es historisch nicht gegeben. Die Bibel dokumentiert also nicht die Geschichte des 12. oder 11. vorchristlichen Jahrhunderts, sondern überliefert eine Art Lehrerzählung für die Zeit, als das Land bereits wieder verloren war.
Ja, die Gesamtkonstruktion dieser Geschichtsschreibung ist ziemlich komplex. Ein wichtiges Motiv an der Sache ist sozusagen das Schema, das Schuld zum Verlust des Landes führt. Die Kanaanäer haben Frevel begangen, schreckliche Sünden, und deshalb hat ihnen Gott das Land weggenommen und wir konnten es erobern. Der Punkt aber ist, der eigentliche Punkt ist, dass Israel aufgrund derselben Frevel das Land verloren hat. Also es ist eine Art Selbstanklage. Wir haben diese schweren Sünden auch begangen, besonders einige der Könige. Manasse ist dann der letzte große König von Juda sozusagen, dem vorgeworfen wird, Frevel begangen zu haben, nämlich die ursprünglich auch die Kananäer begangen hatten. Und deshalb, so sagt die Geschichtsschreibung, haben wir das Land letztlich verloren. Also ein wesentlicher Punkt dieser Konstruktion ist, wir haben gesündigt, deshalb ist dieses Unheil über uns gekommen und dasselbe hatten schon die kanaanischen Völker getan und deshalb konnten wir ursprünglich dieses Land erobern.
Diese schwere Sünde besteht hauptsächlich in der Verehrung falscher Götterbilder. Man kann sich nun fragen, wer das biblische Israel denn zur Sünde verführt hatte. War ja keiner mehr da. Die Völker Kanaans vernichtet, ihre falschen Götterbilder zerstört. Das Volk Gottes scheiterte also rein an sich selbst. Und das heißt auch, andere Völker und ihre Heiligtümer auszulöschen, bringt letztlich gar nichts. Im Hintergrund der kriegerischen Erzählungen der Bibel steht, auch wenn sie von frühen Epochen sprechen, die Erfahrung, selbst erobert worden zu sein. Das offensichtliche Scheitern der eigenen Geschichte im verheißenen Land. Also ein Trauma. Die Bibelwissenschaft bezeichnet deshalb viele Gewalttexte als Traumaliteratur.
Man kann vermutlich sehr viele Texte, wenn man beginnt, darüber nachzudenken, ist es ganz erstaunlich, wie viele Texte der Bibel man als Traumaliteratur ansprechen kann. Im deutschsprachigen Raum hat Ruth Boser die erste große Dissertation zu diesem Thema verfasst und Traumaliteratur in Verbindung oder die Theorie von Trauma und Literatur in Verbindung gebracht mit diesem Buch Ezechiel. Ezechiel ist natürlich einer der großen Propheten, der sich um diese Frage, diese traumatische Erfahrung der Zerstörung Judas und Jerusalems dreht. Er ist damit nicht allein. Auch das Buch Jeremia dreht sich um dieses zentrale Problem. Die Klagelieder, die Jeremia zugeschrieben sind, dann in der Septuaginta. Ebenso auch Deutero Jesaja hat dasselbe Trauma des Exils sozusagen zum Hintergrund, wobei in Jesaja besonders interessant ist, dass das nicht direkt angesprochen wird. Viele Psalmen sprechen das Thema an. Und selbst in ganz späten Texten, noch wie bei Daniel, wird es wieder reflektiert. Also im 2. Jahrhundert vor Christus ist das Thema immer noch nicht erledigt sozusagen, sondern aufgrund von neuen Bedrohungen, die Konflikte mit hellenistischen Reichen und später mit den Römern lassen immer wieder diese große Frage nach der Zerstörung von Jerusalem durch die Babylonier aufkommen und die Frage nach der eigenen Schuld, die Frage nach dem Ursachen, wie konnte das alles über uns kommen, taucht immer wieder auf. Trauma steht im Hintergrund sehr vieler Texte. Es sind Texte, die versuchen, diese sehr schweren, leidvollen Erfahrungen einerseits zu deuten, zu erklären, aber auch über sie hinauszuweisen. Es sind die tiefsten Leiterfahrungen, die auch sozusagen die großartigsten theologischen und spirituellen, wenn man so möchte, Errungenschaften, Entdeckungen hervorgebracht haben. Ja, sogar der Monotheismus, die Entdeckung, der Glaube, die waghalsige Behauptung, es ist in der Antike, es ist eine unglaubliche Behauptung, es gäbe nur einen Gott. Alle Völker waren sich völlig dessen bewusst und selbstverständlich, dass es hunderte oder tausende Götter gibt. Überall gibt es Götter, die verehrt werden. Die Behauptung, es gäbe nur einen Gott und all diese verehrten Götter seien nichts und eigentlich keine Götter, eigentlich haben sie gar keine Existenz sozusagen. Das ist eine unerhörte Behauptung, die auf dem Hintergrund auch des babylonischen Exils entstanden ist und vermutlich auch sozusagen in Auflehnung gegen die imperialen Götter der Babylonier entstanden ist.
Die Bibel spiegelt also auch wieder, wie sich der Glaube an den einen Gott entwickelt hat, der Monotheismus. Doch damit sollen problematische und gewaltbesetzte Texte nicht verharmlost werden. Schon gar nicht soll verharmlost werden, wenn im Namen der Bibel Gewalt ausgeübt wurde. Daher nun 5 Hinweise für ein verantwortliches Bibellesen heute. Erstens.
Augustinus hat wichtige Grundregel für die Lektüre und das Lesen und Verstehen der Bibel. Wir sollten alle Texte der Bibel so verstehen, dass sie Glaube, Hoffnung und Liebe stärken. Und würden wir jetzt die Aufforderung, Altäre zu zerstören, Altäre von anderen Religionen wörtlich nehmen, was ja leider manche Menschen tun und das in die Tat umsetzen, dann ist es aber sicherlich gegen die Nächstenliebe, auch gegen die religiöse Toleranz oder Wertschätzung anderer Religionen, wie wir sie in der katholischen Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zum Glück in Nostra Aetate formuliert und auch als Lehre der Kirche formuliert haben.
Zweiter Hinweis. Die meisten Bibeltexte sind aus der Situation der Unterlegenheit geschrieben. Die Menschen wünschten sich, befreit zu werden und auch, dass Gott endlich dreinschlägt. Aber sie hatten selbst keine Macht und keine Armee. Sobald sich die Situation umkehrt und die Menschen Macht und Mittel haben, andere zu vernichten, ist der Bibeltext mit Vorsicht zu genießen.
Sobald sich Religion verbindet mit großer politischer Macht, die auch imperiale Expansion, imperiale Machtausübung über andere Völker sozusagen beansprucht. Das ist im Christentum zum ersten Mal der Fall gewesen, wo das Christentum zur Religion des römischen Imperiums wurde, zur offiziellen und zur Staatsreligion sozusagen. Dort schon hat es begonnen, dass christliche Theologie und Ideologie sozusagen auch zur Untermauerung von imperialer Gewalt verwendet wurde. Und wir sehen ganz Ähnliches heute leider in Russland, wo natürlich Putin auch die russisch-orthodoxe Kirche verwendet, um auf der Basis sozusagen einer christlichen Ideologie imperiale Machtansprüche in der Ukraine, aber auch in anderen Ländern zu verteidigen und zu ideologisch zu rechtfertigen gegenüber der eigenen Bevölkerung. Also leider sind diese politischen Strategien und Manipulationen bis heute sichtbar.
Dritter Hinweis. Die Aufforderung, verbrennt ihre Götterbilder, ist nicht an uns, jedenfalls nicht wortwörtlich an uns heute gerichtet, möglicherweise aber in einem übertragenen Sinn.
Andererseits gibt es eine andere Deutungsebene, wo wir vielleicht auch selbst solche gewaltsamen Texte noch sinnvoll verstehen können. Es gibt natürlich auch tatsächlich falsche Heiligtümer, wenn wir an den Nationalsozialismus denken, wo völkische Reinheit oder eben die Herrenrasse der Arier sozusagen zum Heiligtum eines nationalen Selbstverständnisses wird. Da gibt es auch falsche Werte, gegen die wir als Christen absolut deutlich vorgehen müssen, auch mit einer Art, wenn man so möchte, intellektueller Resilienz und Stärke. Also in dem Sinn könnte man vielleicht sagen, dass falsche Altäre oder die Altäre falscher Götter durchaus zerstört werden müssen. Und das ist natürlich eine Art übertragene Deutung, wo wir immer noch das positiv verstehen können. Der Konflikt im Hintergrund sozusagen bleibt im menschlichen Leben, was ist wahrhaft Heiliges, dem wir unser Leben widmen sollen, und was ist wahrhaft nicht Heiliges, dem wir auf keinen Fall unser Leben widmen dürfen. Und dieser Konflikt wird uns wahrscheinlich auch heute nicht erspart bleiben.
Vierter Hinweis. Der Eingottglaube, der Monotheismus, ist eine große religiöse Errungenschaft in Judentum und Christentum, aber er birgt eine Gefahr. Darauf hat der Religionswissenschaftler Jan Assmann hingewiesen.
Jan Assmann hat Furore gemacht mit der These von der mosaischen Unterscheidung, so hat er das genannt, die Unterscheidung zwischen wahr und falsch. Das, was ich vorher angesprochen habe, als sozusagen die Entstehung des Monotheismus im eigentlichen Sinn, nämlich die Behauptung, es gäbe nur einen Gott und die anderen Götter sind gar keine Götter und es gibt ja sozusagen falsche Religion, dass mit diesem Glauben an den einen Gott auch mitgesagt wird, was andere Menschen glauben, ist letztlich falsch. Und diese Einstellung, diese Haltung hat in dem weiteren Verlauf der Religionsgeschichte sicherlich nicht selten in der Geschichte des Christentums auch zu gewaltsamen Formen der Verteidigung oder eben aktiven Verbreitung des eigenen Glaubens geführt, die wir heute, glaube ich, als sehr problematisch betrachten müssen.
Fünfter und letzter Hinweis. Viele Bibeltexte kann man nicht bloß naiv auf sich wirken lassen. Schon deshalb nicht, weil man sie aus dem Zusammenhang reißt. So stehen nämlich den Gewalttexten die großen Friedensvisionen der Bibel gegenüber, zum Beispiel das sprichwörtliche Schwerter zu Pflugscharen umschmieden, das übrigens in einer Skulptur vor dem UNO-Hauptgebäude in New York verewigt ist.
Naiv sollte man im Leben möglichst gar nichts tun. Ja, wir sind erwachsene Menschen, wir müssen alle unsere auch Geisteskräfte einsetzen, unsere Verstehenskünste einsetzen, um Dinge besser zu verstehen. Viele Texte in der Bibel sind auch schwierig und schwer zu verstehen. Da müssen wir uns wirklich auch anstrengen, mit der Hilfe von anderen, in der Diskussion in der Bibelrunde. Aber auch gibt es heute ganz großartige Hilfsmittel. Ich empfehle interessierten Lesern der Bibel das Bibellexikon Bibilex im Internet. Dort gibt es ausgezeichnete Artikel, frei zum Herunterladen, frei zum Aufschlagen, zu sehr vielen Sachthemen, zu den meisten Büchern ist es schon vorhanden und es wächst ständig. Also es gibt heute wirklich einen großen Schatz an Informationen, hochwertigen Informationen und es geht, glaube ich, nicht darum, nur naiv die Bibel zu lesen, sondern im Gegenteil, die Bibel ist ein Lernbuch, ein sehr herausforderndes Lehr- und Lernbuch, das uns alle herausfordert, auch uns Wissenschaftler dazu zu lernen und besser zu verstehen, täglich besser zu verstehen.
Sagt der Bibelwissenschaftler Dominik Markl. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet heißt Bibilex, zu finden unter www.bibelwissenschaft.de. Zum Schluss noch ein Buchtipp: Bibel umgehen, provokative und irritierende Texte der Bibel erklärt. Erschienen im Verlag Katholisches Bibelwerk. Unser Interviewgast Dominik Markl hat darin einen Beitrag verfasst.